Life after Lehramt.
Aber dass das Ganze eine Kehrseite hat und dass man dafür auch viel aufgibt und wenn das System einen ruft, man dann auch antanzen muss, denn schließlich kriegt man ja A13 oder A14. Wofür? Dafür, dass der Dienstherr über dich verfügen kann. Die Leute gehen daran kaputt. Sie gehen körperlich kaputt, sie trocknen seelisch aus und fühlen sich einfach nur noch fremdbestimmt. Aber das Beamtentum zu verlassen, tut so weh.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Die heutige Folge wird dich möglicherweise mit einem schalen Nachgeschmack hinterlassen. Schließlich schlachte ich hier eine heilige Kuh. Und das anhand sehr vieler konkreter Beispiele aus meiner täglichen Arbeit. Es ist mir aber wichtig, dass du weißt, dass ich die Verbeamtung nicht grundsätzlich verteufle. Auch wenn ich in dieser Folge mit einem Stilmittel spiele, das dies nahelegt. Ich bin eines differenzierten Blickes auf das Thema aber durchaus fähig und ich persönlich finde zum Beispiel die Forderung, Lehrkräfte nicht mehr zu verbeamten, schlichtweg weltfremd. Was ich durch diese Folge ermöglichen möchte, ist ein Blick durch meine Brille auf die Verbeamtung. Durch die Brille einer Person, die tagtäglich im professionellen Kontext mit verbeamteten Lehrkräften arbeitet und dadurch regelmäßig in die Abgründe des öffentlichen Dienstes schaut. Denn die gibt es zuhauf. Du wirst feststellen, dass ich an vielen Stellen nicht anders kann, als zynisch zu werden. Das ist der Tatsache geschuldet, dass ich aufgrund meiner Rolle verstärkt die Geschichten miterlebe, wo es eben schlecht läuft mit der Verbeamtung. Deswegen sind die Leute ja bei mir. Ich plaudere in dieser Folge viel aus dem Nähkästchen und gleichzeitig ist mir bewusst, dass das anekdotische Evidenz ist und niemals für die Gesamtsituation bei allen Dienstherren in allen Bundesländern sprechen kann. Auch gebe ich an vielen Stellen rechtliche Zusammenhänge wieder, für die ich kein Profi bin. Ich bin eben keine Juristin, sondern ich beziehe mich auf meinen persönlichen Kenntnisstand, den ich während meiner Arbeit erworben habe und ständig erweitere. Sollte dich diese Folge auf bestimmte rechtliche Sachverhalte stoßen, von denen du glaubst, dass sie dich betreffen könnten, dann nimm dies zum Anlass, um dich fundiert rechtlich dazu beraten zu lassen. Und jetzt gute Unterhaltung mit dieser Folge. Ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden. Auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhen. Wenn wir uns drüben wiederfinden, so sollst du mir das Gleiche tun. Zitat Mephistopheles an Faust. Da höre ich schon alle DeutschlehrerInnen im Chor rufen. Ihr wisst, woher das kommt, aus Goethes Faust. Und wenn du nicht DeutschlehrerIn bist, dann hast du diese Lektüre mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann in deiner Schulzeit mal gelesen. Die Geschichte von einem Mann, der für vermeintlich grenzenlose Möglichkeiten einen Pakt mit dem Teufel eingeht. Heute sprechen wir über einen anderen Pakt, aber ob der ähnlich ist, das nehme ich heute mal unter die Lupe, die Verbeamtung. Wie Faust unterschreiben wir eine Urkunde, die uns das Paradies verspricht, aber zu welchem Preis? Wenn dir das ein bisschen zu weit hergeholt ist, der Faustsche Pakt und die Verbeamtung, verzeih mir das, dass ich das literarisch überstrapaziere, aber vielleicht lässt du dich auch drauf ein, auf meinen Vergleich, um dir einmal aufzuzeigen, was ist eigentlich die Kehrseite der Verbeamtung. Denn ja, in aller Munde sind natürlich die Vorzüge, gerade wenn du als Hörerin, als Hörer vielleicht Lehramtsstudierender bist oder Referendarin, dann hast du diese Möhre ja vor der Nase baumeln, Verbeamtung, Verbeamtung, da will ich hin, das finden alle toll, da verspricht sich die Gesellschaft was von in Deutschland und damit habe ich für immer ausgesorgt. Wer aber berichtet dir über das Kleingedruckte der Verbeamtung, das möchte ich heute tun, sodass du ein abgerundetes Bild von diesem Pakt hast. Denn es ist ein Pakt oder so ähnlich vielleicht wie ein Eheversprechen. Aber wenn diese Ehe in die Brüche geht, und das sollte man ja immer mit einkalkulieren, dann sollte man doch zumindest wissen, was das eigentlich bedeutet. Ich nehme dich mit auf diese ja doch irgendwie trockene Reise über Beamtentumsnachteile mit einem literarischen roten Faden, nämlich mit dem Faust, damit das Ganze ein bisschen spannender wird. Und du wirst vielleicht hier und da Überschneidungen feststellen, denn in meiner täglichen Arbeit mit Lehrkräften, die sich womöglich aus dem Beamtentum lösen oder auch nicht, sehe ich, was das mit Menschen macht, wenn sie in solch einem Pakt festhängen, der sie im Jetzt ausschließlich nur noch leiden lässt und ihnen in Zukunft etwas Positives in Aussicht stellt. Die Zukunft ist aber weit und der Weg im Jetzt, der führt eigentlich immer tiefer in die Krankheit. Immer wieder bezeichne ich im Coaching diese Verbindung des Beamten mit dem Dienstherrn als Faustschen Pakt. Und dahin nehme ich dich heute mal mit. Für alle, die jetzt schon versucht sind, nochmal schnell im Lektüre-Schlüssel zu blättern, was denn eigentlich nochmal Inhalt von Faust war und so, lass mir dir nochmal eine kurze Zusammenfassung geben, nur damit du meinem roten Faden in dieser Folge folgen kannst. Es geht in Goethes Theaterstück Faust um einen Gelehrten, Dr. Faust. Der hat sozusagen eine akademische Midlife-Crisis. Er ist unzufrieden mit den Grenzen menschlicher Erkenntnis und mehr oder weniger gelangweilt vom Leben. Da erscheint der Teufel und bietet ihm einen Deal an. Der Teufel will ihm die Welt zeigen und ihm alle Wünsche erfüllen. Klingt erstmal richtig gut für Faust, denn er redet sich den Haken klein. Der Haken ist nämlich, dass der Teufel sagt, ja, also wenn dir das Ganze hier gefällt und du kommst irgendwann in einen Zustand, wo du auch wirklich sagst, boah, mega geil, Augenblick, verweile doch, du bist so schön. In dem Moment gehört mir deine Seele. Faust denkt sich, not gonna happen, mich kann eh nichts beeindrucken, also ich mach den Deal. Faust denkt also, er ist in einer überlegenen Position und glaubt nicht, dass ihm jemals irgendwas passieren könnte, was wirklich zur Einlösung dieses Hakens führen könnte. Es entwickelt sich aber eine toxische Abhängigkeit, in der Mephisto, der Teufel, zum zynischen Diener Fausts wird und die Wünsche zwar erfüllt, aber sie dabei oft ins Gegenteil verkehrt. Das gleitet immer mehr in die Tragödie ab. Auf dem Weg in die Katastrophe kommt auch noch sein geliebtes Gretchen zu Tode. Dann folgt ein vollkommen kruder zweiter Teil, über den wir hier nicht reden. Da weiß man nicht mehr so richtig, was Goethe eigentlich geraucht hat. Aber das ist für die heutige Folge auch Gott sei Dank nicht mehr von Belang. Es geht um einen teuflisch verlockenden Pakt mit teuflisch bösem Haken. Und wenn du an dieser Stelle sagst, boah, Isabel, jetzt überspannst du den Bogen aber ein bisschen, ne? Dienstherr, teuflischer Pakt. Dann lass mich dir an dieser Stelle sagen, es ist dir schon klar, dass das ein Stilmittel ist, ne? Es gibt in Wirklichkeit teuflischere Dinge als A13. Zwinker, zwinker. Kommen wir erstmal zu den gängigen Vorteilen der Verbeamtung. Mit denen wird auch gerne bei Lehrergewinnungskampagnen geworben. Die kennt sicherlich jeder, diese cringen Kampagnen. Ganz weit vorne das Land NRW mit Job mit Pultstatus, gönn dir. Und das Land Bayern mit Sicherheit und Freiheit flexen, safe. Das sind so die Dinge, wenn du fleißige Podcasthörerin bist, dann erkennst du die wieder als Hygienefaktoren nach Frederik Herzberg aus der Zwei-Faktoren-Theorie. Folge 91, das macht zufrieden im Job. Hör gerne nochmal rein in diesen Podcast von Live After Lehramt. Da erkläre ich die Zwei-Faktoren-Theorie und da lernst du den Unterschied kennen zwischen Hygienefaktoren, die per se erstmal Unzufriedenheit verhindern und Motivationsfaktoren, die zufrieden machen. Diese Dinge, wo die Verbeamtung immer ganz berühmt für ist, das sind Hygienefaktoren. Das sind also erstmal Dinge, die dazu beitragen, dass bei einem Neutral-Null-Regler der Zufriedenheit, der nicht ins Negative rutscht, der setzt diesen Zufriedenheitsregler aber noch nicht ins Positive. Das sollte einem klar sein. Diese klassisch gelobten Vorteile der Verbeamtung machen also erstmal gar nicht zufrieden. Das ist aber nur ein Side-Fact an dieser Stelle. Ich will sie nochmal benannt haben. Das ist das Versprechen von der sorgenfreien Zukunft, von der sicheren Stelle bis zur Pension, vom krisensicheren Arbeitsplatz, von der attraktiven Besoldung und Altersversorgung, von Beihilfe und günstiger Krankenversicherung, von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, durch die tollen Teilzeitmöglichkeiten und dann von gesellschaftlichem Ansehen als Beamter. Job mit Pull-Status. Diese Faktoren wirken nach wie vor magnetisch und hypnotisierend, wenn nicht vielleicht sogar mehr denn je. Ich habe mir berichten lassen, ich habe vor einer Woche einen Vortrag gehalten vor einem großen deutschen Privatschulverband. Da gab es durchaus auch mal einen Trend oder einen Trend eines Lehramtsstudierenden-Segmentes, die Verbeamtung explizit nicht anzustreben, sondern sich lieber anstellen lassen zu wollen und dafür Freiheit zu bewahren. Dieser Trend ist aber passé oder er ist einfach so gering, dass man ihn schon kaum als Trend bezeichnen kann, so wie der Spiegel das getan hat. Die deutschen Privatschulen, selbst wenn sie TVL bezahlen, was sie in NRW auch weitestgehend müssen, dann verzeichnen die schon, dass sich die junge Generation nachwachsender Lehrkräfte absolut die Finger leckt nach Verbeamtung und das dann auch das Genickbruchkriterium ist, warum die nicht an Privatschulen gehen. Also Lehrer Deutschland, gerade das junge Lehrer Deutschland, ist enorm konservativ, da darf man sich auch nichts vormachen. Da wird reihenweise geträumt vom Reihenhaus, dem Labrador und den drei Kindern mit dem Häuschen in Suburbia. Das ist einfach auch die Fantasie von 25-Jährigen in Deutschland. Vielleicht aktuell sogar mehr denn je. Und die lassen sich durch diese formalen Verlockungen des Beamtentums hervorragend magnetisch anziehen. Muss man einfach so sagen. Und wenn das bei dir anders ist, dann bist du vielleicht eher die Ausnahme. Was ist denn jetzt der Haken, über den ich die ganze Zeit als Faustchen packt rede? Die Nachteile der Verbeamtung. Lass uns doch mal durchgehen. Also ich sehe das an meinen Kundinnen und Kunden täglich, denn die beißen sich die Zähne aus, wenn die Verbeamtung sie ruft zu Pflichten, die die Lehrkräfte vorher so gar nicht wahrhaben wollten. Man kennt so seine Rechte. Selbst das würde ich in Frage stellen. Die meisten Beamten kennen ihre Rechte nicht. Insbesondere wenn sie krank werden, lassen die sich echt über den Tisch ziehen. Aber naja, man kennt so seine Vorzüge. Aber dass das Ganze eine Kehrseite hat und dass man dafür auch viel aufgibt und wenn das System einen ruft, man dann auch antanzen muss, denn schließlich kriegt man ja A13 oder A14. Wofür? Dafür, dass der Dienstherr über dich verfügen kann. Und viele gehen diese Verbindung ein in dem Vertrauen, dass es nicht dazu kommen wird, dass der Dienstherr dann wirklich mal von seiner vollen Verfügungsgewalt Gebrauch macht. Genau wie bei Faust. Faust sagt, ja, den Pakt gehe ich easy ein, wird eh nicht dazu kommen, dass ich mal hier irgendwas cool finde. Und dann gehört dir meinetwegen meine Seele. Genau das passiert bei ganz vielen Lehrkräften, die sich sagen, ja, die Vorteile nehme ich mit. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt auch so Folge leisten und solche Sachen. Aber naja, dazu wird es ja wohl nicht kommen. Also die meisten, die ich hier sehe, sind in Teilzeit und haben irgendwie drei Kinder und wird schon nicht dazu kommen, dass ich jetzt hier abgeordnet werde oder nicht mehr in Teilzeit gehen darf. Also an sowas denkt man ja überhaupt nicht als Lehrkraft. Davon sind übrigens Tarifangestellte ausgenommen oder weitgehend ausgenommen von solchen Dingen. Aber hey, dafür ist man dann doch zu heiß auf die ganzen Verbeamtungsvorteile, als dass man jetzt von vornherein auf das Mehr an Geld verzichten würde. Kommt auch immer darauf an, mit welcher Haltung man sich in diese Verbindung begibt. Denn es gibt ja die Haltung des absoluten Angewiesenseins und es gibt die Haltung von, das nehme ich jetzt mit, leg mir die Kohle zur Seite und wenn es mir hier zu bunt wird, dann kündige ich. Die Haltung hat nur echt mal kaum einer. Die wäre aber sehr nützlich. Was sind so Dinge, die ich bei meinen Kundinnen und Kunden beobachte, wenn sich nämlich die Schlinge des Beamtentums um ihren Hals zuzieht? Das ist zum einen die eingeschränkte Mobilität und Selbstbestimmung. Also der Verlust der Freiheit, nicht nur was den Standort und was meine Karrieregestaltung angeht, sondern auch der Verlust der freien Seele, die Seelenbindung. Das werde ich dir auch aufzeigen. Was ich aber jetzt erstmal so von den formalen Rahmenbedingungen ständig sehe in meiner Arbeit, sind junge Lehrkräfte, die an einer total bescheidenen Schule gelandet sind und schnell weg wollen, aber keinen Versetzungsantrag stellen dürfen. Denn hey, wenn du eine Planstelle angetreten hast, dann bist du 3 Jahre erstmal gesperrt von einer Versetzung. Zumindest ist es weitreichend so in vielen Bundesländern. Und dann ist ja die Frage, selbst wenn du über die 3 Jahre hinaus bist, wird dann denn ein Versetzungsantrag gewährt? Der Antrag muss ja erstmal über den Tisch deiner Schulleitung und vielleicht ist ja genau diese Schulleitung der oder diejenige, die so gar nicht will, dass du gehst. Versetzungsanträge können abgelehnt werden und das werden sie auch gar nicht so selten. Und die Personen, bei denen das wiederholt passiert, die sitzen dann bei mir. Denn die sitzen dann 5 bis 10 Jahre oder auch länger an Scheißschulen fest. Das muss man einfach so sagen. Und an einer Scheißschule tut jeder Tag Dienst weh. Das ist nicht so, dass man dann bei wiederholt abgelehnten Versetzungsanträgen jahrelang die Arschbacken zusammenkneift und gute Miene zum bösen Spiel macht, sondern die Leute gehen daran kaputt. Sie gehen körperlich kaputt, sie trocknen seelisch aus, sie verlieren Lebensmut, Selbstbewusstsein und fühlen sich einfach nur noch fremdbestimmt. Aber das Beamtentum zu verlassen, tut so weh. Ähnliches beim Ländertauschverfahren. Es gibt ja das reguläre Ländertauschverfahren, da kannst du dich einreihen. Du möchtest in ein anderes Bundesland, dann warte erstmal auf dieses Ländertauschverfahren. Man könnte ja theoretisch auch kündigen und sich in einem anderen Bundesland neu bewerben. Ja, dann würdest du ja in einem Bundesland die Verbeamtung kündigen und im anderen dich neu verbeamten lassen. Machen auch manche, weil ihnen das Ländertauschverfahren zu langsam geht. Das kann auch durchaus klappen, dass man dann in einem anderen Bundesland neu verbeamtet wird. Es gibt aber auch Bundesländer, die verhängen Sperrfristen und verbeamten dann nicht. Meines Wissens nach ist das Niedersachsen, die dann erstmal eine Sperre verhängen, wenn da jemand kommt, der verbeamtet war. Und dann kann man sich nicht nahtlos auf eine Planstelle bewerben, sondern müsste sich erstmal an Privatschulen verdingen, bis man dann in Niedersachsen eine Planstelle antreten dürfte. Also es wird in manchen Bundesländern sanktioniert, wenn man das reguläre Ländertauschverfahren umgeht durch eine Kündigung. Abgesehen davon, dass du durch die Kündigung in Bundesland A ja auch dann vielleicht deine Pensionsansprüche verlierst, wenn die nicht von Bundesland B aufgenommen und übertragen werden. Gut, das ist dann auf deine eigene Risikokappe, ne? Ähnlich ist es bei eingeschränkten Nebentätigkeiten. Wie viele Personen hatte ich schon im Coaching, denen keine Nebentätigkeit gewährt wird? Auch manchmal ohne triftigen Grund, sondern einfach nur, um ein Exempel zu statuieren. Es gibt manchmal Situationen, da haben sich Lehrkräfte über die Belastung an ihrer Schule beschweren wollen und wollten irgendwelche Maßnahmen beim Dienstherrn einleiten, damit das Augenmerk auf ihre Schule gerichtet wird. Dann wird ihnen gesagt, ja, das können Sie aber nur erwirken, wenn sie eine offizielle Überlastungsanzeige anstrengen. Daraus entstehen ihnen auch keine Nachteile. Aber wir können nur ins Handeln kommen, wenn uns hier eine offizielle Überlastungsanzeige von ihnen vorliegt. Diese Lehrkräfte schreiben dann eine Überlastungsanzeige in der Hoffnung, dass sich an ihrer Schule irgendwas ändern würde. Es ändert sich aber gar nichts. Die Überlastungsanzeige wird aufgenommen, aber es passiert nichts. Wenn dann diese Lehrkraft aber ein paar Jahre später eine Nebentätigkeit für sich beantragen möchte, dann kommt diese Überlastungsanzeige ganz schnell aus der Schublade und man sagt, ja, Moment mal, Frau Müller, also wir haben hier von Ihnen eine Überlastungsanzeige liegen. Wie kommen Sie denn jetzt auf die Idee, dass Sie eine Nebentätigkeit machen wollen? Sie sind doch überlastet. Nee, also das sehen wir nicht, dass Sie sich jetzt hier auch noch nebenher verdinglichen neben der Schule. Schauen Sie erstmal, dass Sie Ihren Dienst gebacken kriegen. Passiert so unter meinen Kundinnen und Kunden wiederholt. Wie oft lese ich in irgendwelchen Facebook-Gruppen von naiven jungen Lehrkräften, ach, also ich will gar nicht für immer nur Lehrerin bleiben oder nur Lehrer, ich mache vielleicht auch mal was anderes oder dann mache ich nebenher was. Ich habe mir überlegt, dass ich mit meinem Freund eine GmbH gründe für, insert, irgendein Herzensbusiness. Und dann denke ich immer so, träum weiter, dass dir das erlaubt wird. Dir ist überhaupt nicht klar, dass das ein Problem ist für deinen Dienstherrn. In Anstellung wäre das was anderes im Übrigen. Da hast du viel liberalere Möglichkeiten, Nebentätigkeiten nachzugehen. Aber für verbeamtete Menschen ist das natürlich limitiert. Klar, es gibt eine geringere Mobilität ins Ausland oder in die Privatwirtschaft. Das wäre ja dann immer mit Kündigungen versehen. Es gibt eine eingeschränkte Wahlmöglichkeit beim Dienstort. Das weiß auch jeder. Man kann sich seine Schule nicht einfach so aussuchen. Es gibt auch gar nicht an jeder Schulform Lehrermangel. Insbesondere die GymnasiallehrerInnen wissen das. Da kannst du jahrelang rumsuchen und kriegst keine Stelle. Dieser Lehrermangel, der ist schulformspezifisch, vor allen Dingen in der Grundschule und in einigen anderen, aber garantiert nicht am Gymnasium. Und dann musst du halt gucken, wo du deinen Dienstort bekommst. Es gibt auch immer zunehmender irgendwelche Deals, dass du dich zum Beispiel nur schulscharf bewerben darfst, wenn du in den ersten 3 Jahren in irgendeinen unattraktiven Teil des Bundeslands erstmal gehst, um dann im 4. Jahr an die Schule zu kommen, wo du eigentlich hin willst. So gibt es natürlich alle möglichen Deals. Besonders leid tut es mir für die Lehrkräfte, die erstmal krank raus sind an ihrer Schule, denn die sind ja in den Strukturen ihrer Schule krank geworden, oft über Jahre und Jahrzehnte. So, was ist die Antwort des Dienstherren darauf? Ja, komm erstmal klar und dann wieder Eingliederung. Und zwar an dieser alten Schule. An dieser Schule, wo sich genau gar nichts getan hat, wo vielleicht du gemobbt wirst, wo vielleicht die Schulleitung dich auf den Kieker hat, an der wirst du wieder eingegliedert. Und dann wollen kranke Lehrkräfte das händeringend verhindern, dass sie an dieser Schule wieder eingegliedert werden und möchten dann ihren Wunsch äußern, woanders eingesetzt zu werden. Und dann werden die im BEM-Gespräch, das ist betriebliches Eingliederungsmanagement, so dermaßen rund geputzt und an ihren Platz verwiesen, dass sie hier keine Bedingungen zu stellen haben. Das wäre im Übrigen schon genug Anlass für eine Dienstaufsichtsbeschwerde, tun aber natürlich Lehrkräfte in dieser Situation der Schwäche nicht. Aber die können alles andere als bestimmen, an welchen Dienstort die wieder eingegliedert werden oder wie die Bedingungen an einer Schule sein sollten, an die sie gerne wieder zurückkehren würden mit einer Wiedereingliederung. Da lachen SchuldezernentInnen drüber oder zumindest einige. Und das sind dann die Personen, die bei mir im Coaching sitzen und überhaupt erstmal wieder einen Fuß auf den Boden bekommen müssen in ihrem Leben und das Ruder wieder in die Hand nehmen müssen, weil sie wissen, an diese Schule gehe ich in diesem System nicht zurück. Ich bin aber gerade leider krank und damit bin ich Fall für die Fürsorgepflicht meines Dienstherrn. Das wäre dann einer der Vorteile, dass ich ja Fürsorgepflicht genieße. Aber für eine Situation, die ja genau dieser Dienstherr mit diesen Arbeitsbedingungen verursacht hat. Also ist ja schön, wenn der dann Fürsorge für mich übernimmt. Ist ja vielleicht auch das Mindeste, wenn man krankmachende Strukturen einfach so hat bestehen lassen. Und mir dann suggeriert, ich wäre das Problem und ich sollte mich mal ein bisschen zusammenreißen, wenn ich das moniere. Dann gibt es noch andere Einschränkungen der Selbstbestimmung, die jetzt nicht unbedingt auf den Standort und die Mobilität abzielen, sondern auf das, wie ich mich gebe. Also die Verpflichtung zur Neutralität und Mäßigung und die Wohlverhaltenspflicht, die mit dem Beamtentum einhergeht. Beamte müssen sich innerhalb und außerhalb des Dienstes der Achtung und des Vertrauens würdig erweisen, die ihr Beruf erfordert. Der Beamte ist außerdienstlich, das heißt in seiner Freizeit, verpflichtet, alles zu unterlassen, was dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung schadet. Ein ansehensschädigendes Verhalten stellt zwangsläufig eine Verletzung der Wohlverhaltenspflicht dar und hat disziplinarrechtliche Konsequenzen. So passiert zum Beispiel einigen Lehrkräften während Corona, während der Phase des Distanzlernen, wo Lehrkräfte Insta-Channels aufgebaut haben mit ein paar Posts, um Eltern ein paar Profi-Tipps zu geben, wie sie ihr Kind beim Lernen gut begleiten können. Kostenfrei. Und wo dann Disziplinarverfahrensbriefe ihnen nach Hause in den Briefkasten zugestellt wurden, weil ihnen unterstellt wurde, sie würden hier ein Business betreiben, das nicht angemeldet ist. Es wurde ihnen unterstellt, da gibt es die Absicht einer Gewinnerzielung mit einem nicht angemeldeten Side-Business und daher macht man diese Sichtbarkeit auf Instagram, weil man da ja offensichtlich Kunden drüber gewinnt und hier wohl was vertuschen möchte. Passiert übrigens immer mal wieder, dass über so ein serviles Denunziantentum, das tief in der deutschen Seele steckt, Instagram Profile an Entscheider und Dienstherren weitergeleitet werden, einfach weil diese Instagram-Profile ein bisschen zu ambitioniert von einer Lehrkraft betrieben werden und man möchte, dass der mal auf die Finger geklopft wird. Hochmut kommt vor dem Fall, denkt sich der Denunziant oder die Denunziantin da, das wollen wir doch mal überprüfen lassen, ob die Kollegin da so sichtbar über XY reden darf. Als Beamter muss man sich wohlfeil und gemäßigt verhalten. Und was jetzt genau wohlfeil und gemäßigt ist, das entscheidet ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin, die keine Volljuristen sind. Das ist auch noch so ein Special-Ding des Beamtentums. Es entscheiden ja in der Regel keine Volljuristen über dich und deine Anträge, sondern es entscheiden Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter und die haben eine Verwaltungsausbildung gemacht. Die haben keine personale Ausbildung gemacht und schon gar keine Rechtsausbildung, wenngleich die sicherlich so ein bisschen rechtliche Einführung hatten. Aber so kann es sein, dass ein Sachbearbeiter was durchgehen lässt, was der andere nicht durchgehen lässt. Und wenn du Pech hast und du hast eine sehr stumpfe Sachbearbeitungsperson, der du zugewiesen bist und da wird was abgelehnt, dann hast du Spaß, das durchzuklagen, denn dann gewinnst du das in der Regel erst auf höchsten Instanzebenen. Soll heißen, es entscheiden im Grunde rechtliche Laien über deine Anträge als Beamter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kann man fragen, warum melden sich solche Personen denn jetzt nicht mal in der Öffentlichkeit, in der Presse, um von solchen Missständen zu berichten? Naja, als Beamter darfst du keine öffentliche Kritik am Dienstherrn üben. Und die Flucht in die Öffentlichkeit ist dir verboten. Und ich weiß aus dem Mund vieler Journalisten und Journalistinnen, mit denen ich schon für Interviews zusammengearbeitet habe, dass die eine unfassbare Not haben, InterviewpartnerInnen aus der Schule für sich zu gewinnen, verbeamtete InterviewpartnerInnen, weil da sind sie alle immer ganz schnell weg. Klagen im Lehrerzimmer, ja. Klagen hinter vorgehaltener Hand, ja. Aber Klagen so, dass das wirklich einer hört und dass das publik werden könnte, unter meinem Namen schon gar nicht. Aber auch anonymisiert, da sind dann auch ganz viele raus, weil sie zu viel Angst haben, dass ihnen im Beamtensystem irgendwas auf die Füße fallen könnte, dass das geahndet wird. Also sie haben zu viele Angst, dass das bei ihnen zu Verlusten führt, wenn sie diese Kritik tatsächlich selbstwirksam äußern würden. Dann lieber in sich reinfressen und sich mantraartig beschweren. Das ist auch ein Teil des Beamtentums und des öffentlichen Dienstes, dass man Kritik gar nicht lösungsorientiert vortragen kann, weil es könnte zu Sanktionen führen. Und dann geht der ganze Kram nach hinten los und fällt mir auf die Füße. So, jetzt habe ich vom Verlust der Freiheit durch eingeschränkte Mobilität und Selbstbestimmung und auch Seelenbindung schon gesprochen. Es gibt aber ja auch noch weitere dienstliche Zwänge, die an eine Art von Knechtschaft erinnern. So wie Mephistopheles Faust zu seinen Diensten ruft, ruft uns der Dienstherr. Wir erinnern uns an das Zitat vom Eingang. Ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden, auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhen, wenn wir uns drüben wieder finden im Jenseits, so sollst du mir das Gleiche tun. Also quid pro quo. Und so sagt sich auch der Dienstherr, naja, wofür haben wir dich hier verbeamtet und du bekommst all diese Fürsorge und Benefits, dann können wir dich auch einsetzen, wenn Not am Mann ist. Und das wäre ja zum Beispiel der Fall bei Lehrermangel in Regionen, wo keiner hin will oder wo wenige hinwollen. Und dann gibt es ja mittlerweile verstärkt durchgesetzt die Praxis der Zwangsabordnungen und in NRW zum Beispiel der Kaskadenabordnungen oder in Bayern der Deputatsvorgriffsstunden, einfach um ja Lehrerverfügbarkeit zu steigern. Also der Dienstherr oder das Kultusministerium kann dich als verbeamtete Lehrkraft jederzeit an eine andere Schule abordnen, auch gegen deinen Willen. Ich sehe das aus der gelebten Realität meiner Kundinnen und Kunden. Da werden natürlich gerne die abgeordnet, die entweder noch keine Kinder haben oder die keine Klassenleitungen haben. Ja, oder manchmal auch einfach durch Streichholz ziehen. Habe ich auch schon gehört. Und dann ist diese Abordnung keine freiwillige mehr. Obwohl es auch gerne so dargestellt wird, ach, wir finden immer einen, der dann auch mal ganz froh ist, wegzugehen für eine Zeit lang. Ja,
Ich kenne aber anekdotische Evidenz auch für die anderen Fälle von Leuten, die da überhaupt keinen Bock drauf haben, von Ehepaaren, wo beide Partner zwangsabgeordnet sind und zwar in unterschiedliche Himmelsrichtungen mit 80 Kilometer Anfahrt. Das heißt, beide Ehepartner pendeln jeden Tag 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück in unterschiedliche Himmelsrichtungen und das forciert bei einigen den sofortigen Willen zu Familiengründung. Also Zwangsabordnungen sind ein Katalysator für Kinder kriegen wollen. Denn wenn doch jetzt endlich das Kind käme, dann könnte einer von uns beiden zu Hause bleiben. Höre ich auch immer wieder. Also Kind kriegen als Ausweg aus dieser Verfügbarkeit des Abgeordnetwerdens. Besonders blöd, wenn das Kind dann nicht kommt. Stichwort ungewollte Kinderlosigkeit. Da spielen sich wirklich private Dramen ab. Wenn du in NRW bist, hast du vielleicht schon von Kaskadenabordnungen gehört. Da werden dann Lehrkräfte nicht 200 Kilometer abgeordnet, sondern immer so kleckerweise 50 Kilometer. Zum Beispiel vom Münsterland in den Ruhrpott. Das ist ja nun schon eine Strecke. Da kann man nicht komplett über die ganze Strecke abordnen, sondern man könnte ja von einer Schule erstmal Lehrkräfte 30 Kilometer weiter abordnen. Und von dieser Schule, wo die dann hingekommen sind, da sind ja dann mehr Lehrkräfte. Da könnte man ja wiederum welche abordnen, 30 Kilometer weiter. Um dieses Ping-Pong-Spiel dann zu betreiben, bis irgendwann welche in Duisburg ankommen. Und dann haben wir an 8 Schulen abgeordnet, vom Münsterland als Kette bis nach Duisburg und uns alle Lehrer-Schüler-Schlüssel schön gerechnet, damit dann in Duisburg jetzt auch welche ankommen. Das sind diese Kaskadenabordnungen oder eben über Verpflichtungen erstmal in der Diaspora zu unterrichten, bevor man an seine Stammschule kommt oder sowas. Genau, dann gibt es ja das Piazzolo-Paket in Bayern, war vor ein paar Jahren in aller Munde, was diese Vorgriffsstunden bestimmt hat. Und die Einschränkungen von Teilzeit für Personen, die jetzt keine Kinder unter 18 haben, das sind in der Regel junge Lehrkräfte, oder Lehrkräfte, deren jüngstes Kind 18 geworden ist. Das bedeutet, das betrifft Lehrkräfte in der Regel unter 35 und Lehrkräfte über 55 oder über 50. Die müssen dann fast Vollzeit arbeiten und haben keine Chance mehr auf einen Teilzeitantrag. Wird auch teilweise in Baden-Württemberg so gehandhabt und in anderen Bundesländern. Und dann führt das gerade auch bei den Älteren dazu, wenn die keinen Einfluss mehr haben auf Teilzeitmöglichkeiten, nachdem sie 20 Jahre in Teilzeit waren, dass man dann erstmal erkrankt und längerfristig raus ist und vielleicht dienstunfähig wird. Das ist dann dieses systemimmanente Entziehen, von dem ich immer spreche. Da kündigt ja dann in der Regel keiner mehr, sondern dann kündigt man systemimmanent, nämlich über den Weg der Dienstunfähigkeit. Ja, das sind alles diese Vorgriffsstundenmodelle und Einschränkungen der Teilzeitmodelle. In Hessen gibt es das auch mit Lebensarbeitskonto und sowas. Die Frage ist ja auch, was ist, wenn ich dann kündige und ich habe auf dem Lebensarbeitskonto x Stunden angehäuft, kriege ich die dann bezahlt? Nein, die kriegt man dann nicht ausbezahlt in Hessen. Das wird einbehalten. Also das sind alles so Aspekte des Beamtentums. Wenn du jetzt ich wärst und du sprichst täglich mit den Personen, die das betrifft, dann kommt dir das von außen schon sehr vor wie Knechtschaft oder wie Bauern auf einem Schachfeld, die so rumbewegt werden, wo halt gerade Not am Mann ist. Andererseits muss man sagen, ja, hast du wohl das Kleingedruckte der Verbeamtung nicht gelesen, ne? Da hat der Dienstherr alles Recht zu. Und da wird dann auch nach Möglichkeit Rücksicht auf individuelle Schicksale genommen. Aber wie das dann tatsächlich aussieht, ja, das sehe ich dann in meiner Arbeitsrealität. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die politische Rechteabgabe. Ich würde das den Verlust der Stimme nennen, um jetzt in der Faust-Dramaturgie zu bleiben. Wie Faust freiwillig seine Selbstbestimmung an Mephisto abgibt, gibt auch der Beamte Rechte ab. Nämlich zum Beispiel die Einschränkung von Grundrechten wie das Streikrecht. Beamte dürfen nämlich nicht streiken. Das ist ja auch hinlänglich bekannt und damit ist ihnen der Weg über den Arbeitskampf versperrt. Wenn man so nach Berlin guckt, dann sieht man da häufig streikende pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte auf den Straßen. Warum? Ja, das sind die Tarifangestellten. Berliner Lehrkräfte sind in der Regel viel politisierter und pochen auf ihre Rechte und auf Verbesserungsmöglichkeiten, weil sie nicht so durch Beamtenträgheit eingelullt sind, sondern weil sie streiken dürfen auch erstmal. Dann gibt es natürlich das Gebot der eingeschränkten politischen Betätigung, der Neutralitätspflicht und der besonderen Treuepflicht gegenüber dem Staat. In vieler Munde ist der sogenannte Beutelsbacher Konsens. Der wird ja auch gerne angeführt vom rechten Flügel, um demokratisch eingestellte Lehrkräfte, die das auch sehr nach außen tragen, an Ort und Stelle den Mund zu verbieten, weil sie ja dadurch scheinbar nicht neutral sind. Also wer sich gegen rechts äußert, so wird unterstellt, der ist ja als Lehrkraft nicht mehr neutral und verstößt gegen den Beutelsbacher Konsens. So wird das ja momentan instrumentalisiert. Fakt ist, man verpflichtet sich auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und darf diese natürlich vertreten mit gebotener Mäßigung. Aber freiheitlich-demokratische Grundordnung ist schon noch der Konsens. Wir dürfen aber, was das Thema angeht, nicht nur an den rechten Rand schauen. Momentan gibt es ja die Debatte, dass der Bundesverfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem einstuft. Und die Frage, was machen wir denn mit Beamten jetzt, die ein blaues Parteibuch haben oder die sich irgendwie in rechte Richtungen engagieren, ne? Aber in PädagogInnenkreisen ist man auch gerne auf dem linken Auge blind. In Bayern macht jetzt gerade eine Story die Runde, dass eine Lehramtsstudentin, die sich links sehr engagiert hat, eine linke Aktivistin, die sich selber als Marxistin bezeichnet, dass die ein Berufsverbot hat und nicht ins REF darf. Der Bayerische Rundfunk schreibt dazu, ein Ministeriumssprecher teilt auf Bayerischer Rundfunk Anfrage mit, Lehrkräfte hätten wie kaum eine andere Berufsgruppe Einfluss auf junge Menschen. Zitat, der Freistaat Bayern hat dadurch sicherzustellen, dass sich Personen, die in den Staatsdienst aufgenommen werden, durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. Zitat Ende. Daher gäbe es bei jedem Einstellungsverfahren eine Prüfung der Verfassungstreue. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass manchmal beim Amtsarzt sogar Tattoos überprüft werden? Klar, verfassungsfeindliche Symbole wären jetzt irgendwie problematisch, aber es werden manchmal sogar neutrale Tattoos an sichtbaren Stellen zum Problem. Das war jetzt nur ein Side-Fact. Also es geht weiter. Könne eine Bewerberin oder ein Bewerber Zweifel nicht ausräumen, dürfe er oder sie nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt werden. Im konkreten Fall möchten wir jedoch betonen, dass die Nichtzulassung von Frau P., anders als teilweise dargestellt, nicht auf ihrem Einsatz für den Klimaschutz gründet. Im Blickpunkt stünden bei P. die Mitgliedschaft in und das Engagement für eine linksextremistische Gruppierung, laufende strafrechtliche Ermittlungsverfahren sowie das öffentliche Billigen von Straftaten. Wir halten fest, die politische Haltung von Beamtinnen und Beamten wird immer mehr zum Thema. Und wenn sie es nicht selbst zum Thema machen, dann wird es von außen auch durchaus zum Thema gemacht. Das sehe ich bei unseren Kundinnen und Kunden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Das ist so. Es gibt immer wieder Lehrkräfte, die einfach aufgrund ihres Status, Lehrkraft zu sein und demokratische Werte zu vertreten, im öffentlichen Leben bedrängt werden, körperlich bedroht werden, psychisch eingeschüchtert werden, weil ihnen eine Stellvertreterrolle zukommt. Also es muss einem klar sein, als Lehrkraft durch die Rolle in der Gesellschaft, aber insbesondere als verbeamtete Lehrkraft, weil das nochmal die Verbindung zum Staat besonders unterstreicht, ist der gesellschaftliche Blick mit dem Brennglas auf die politische Haltung gerichtet. Wir kommen zur nächsten Facette dieses Paktes und das sind finanzielle Trugschlüsse. Die goldenen Handschellen sozusagen. Wenn wir eine Faustparallele ziehen, wie Faust durch den Pakt gefesselt ist, binden den verbeamteten Lehrer, die verbeamtete Lehrerin, finanzielle Versprechungen. Und das ist die Pensionsfalle. Viele machen sich eine falsche Vorstellung von der Pension und glauben, na, egal was ich jetzt mache im Rahmen meiner Dienstzeit, am Ende kommt's ganz dicke. Es muss einem klar sein, die volle Pension, die gibt es nach 40 Jahren in Vollzeit. Alles andere, was man so macht, Teilzeit, das wirkt sich natürlich mindernd auf die Pension aus. Jetzt hat man natürlich den Vorzug als Beamter, dass man Teilzeiten, gerade wenn man Kinder hat, sehr liberal nehmen kann, weil man einen Rechtsanspruch darauf hat, wenn man Kinder hat, die unter 18 sind. Und weil dieser Beruf so anstrengend ist, wird diese Teilzeitmöglichkeit auch extrem liberal genutzt, insbesondere von Frauen im Lehrberuf, lässt sich durch Statistische Bundesamt belegen. Ist also von mir jetzt nicht diskriminierend gemeint, ne? Ich beobachte das, dass Mütter im Lehrberuf die Teilzeitmöglichkeiten deutlich liberaler ausschöpfen, wenn sie Beamte sind, als wenn sie angestellt sind. Warum? Weil angestellten Lehrerinnen viel klarer ist, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen Altersvorsorge und Arbeit und Deputat. Verbeamtete Lehrkräfte schieben das ganz gerne weg. Und da ist ihnen die Teilzeit im Jetzt erstmal näher als die Altersvorsorge, weil sie wähnen, dass es ja dann doch irgendwie ziemlich üppig kommt. Ja, aber garantiert nicht, wenn du 20 Jahre in Teilzeit gearbeitet hast und davon auch noch 10 Jahre in irgendwelchen Elternzeiten mit 3 Kindern verbracht hast, wo gar kein Dienst geleistet wurde. Da bekommt man dann am Ende natürlich vielleicht noch mehr als eine angestellte Lehrkraft, weil man ja Pensionsansprüche erworben hat und nicht Rentenansprüche. Aber man hat am Ende oft auch die Teilzeiten viel liberaler genutzt und viel länger gezogen und die Elternzeiten extra alle 3 Jahre immer genommen, weil man sich dem Unterrichtsgeschehen nicht stellen wollte. Und somit hat man viel weniger Rücklagen aufgebaut, als man so kalkuliert hat, und als vergleichbare angestellte Mütter aufgebaut haben. Denn die sind sich viel schmerzlicher bewusst, ja, ich gehe jetzt nicht noch ein Jahr in Elternzeit, ich muss ja irgendwie auch in Rente einzahlen. Das heißt, es gibt Trugschlüsse, was den finanziellen Ertrag im Alter angeht, und man glaubt, gegen mittelfiel Gegenleistungen gibt es richtig viel Geld. Ja, ich weiß, der Job ist anstrengend. Mittelfiel Gegenleistung ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber letztlich, es ist eine Teilzeitstelle und da gibt es dann keine volle Pension für. Und diesen Schreck bekommen einige Personen, die dann mithilfe unserer Begleitung sich das mal klären lassen, was denn eigentlich ihre aktuellen Altersansprüche so angeht. Und die sind dann schockiert, wie wenig das ist. Ja, aber wenn man ja eigentlich fast nur in Teilzeit war und dann auch noch 5, 6, 7, 8, 9 Jahre raus mit Elternzeiten, dann ist das eigentlich wenig verwunderlich. Was gibt es noch? Gut, bei Kündigung, Verlust der Pensionsansprüche, das sollte klar sein. Dazu habe ich jetzt schon richtig viel geredet in diesem Podcast, was das bedeutet mit der Nachversicherung und dem Unterschied zum Altersgeld. Wenn du das nicht weißt, dann hör gerne in die Folge 36 dieses Podcasts. So fesseln dich Mythen über deine Altersvorsorge im Lehrberuf. Da erkläre ich das nochmal von der Pike auf. Also man denkt bis zur Pension, aber nicht, was ist denn, wenn ich vorher abspringe? Und sollte ich vielleicht einen Teil der Bezüge, die ich jetzt erhalte und wo ich ja durchaus auch mehr netto rauskriege als tarifangestellte KollegInnen, sollte ich damit nicht vielleicht Rücklagen bilden, um mir freizuhalten, irgendwann rauszugehen? Erfahrungsgemäß lassen viele Lehrpersonen mit der Verbeamtung die Kosten ihres Lebensstils explodieren. Klar, dann kommt das Eigenheim, dann kommen nicht 2 Kinder, sondern 3 Kinder, dann kommen teure Urlaube und so. Man bläst sich seinen Lebensstil gemäß seiner Bezüge auf. Oft gibt's ja dann auch noch Beamtenehen, ne? Haben auch noch beide A13 oder was weiß ich. Auf jeden Fall wächst der Lebensstil mit den Bezügen und man kommt nicht auf die Idee, dass mehr, was ich da kriege, davon könnte ich ja einen Teil weitsichtig zur Seite packen und dann fange ich damit Altersverluste auf, falls ich irgendwann nicht mehr verbeamtet sein will. Zwinki Zwonki, das wäre ein Tipp an dich. Ne, wenn du dich verbeamten lässt, dann leg doch großzügig was zur Seite. Damit hältst du dir die Wahlfreiheit offen und machst dich nicht so abhängig vom Beamtentum, sondern kannst diese Bezüge mitnehmen, aber deinen Lebensstil nicht so aufbauen, dass du dein ganzes Netto immer gleich verbrennst. Wir schauen nochmal weiter, was das Thema finanzielle Trugschlüsse angeht. Vielleicht wohnst du in einem Bundesland, das ein Altersgeld gewährt. Dann müsste dir klar sein, diesen Anspruch auf Altersgeld, den hast du überhaupt erst nach 5 Jahren auf Planstelle. Referendariat vorneweg ausgeklammert. Nach 5 Jahren auf Planstelle, die du natürlich aber auch ruhegehaltsfähig unterrichtet haben musst. Also wenn von diesen 5 Jahren 3 Jahre Elternzeit waren, dann hast du keine 5 Jahre, dann hast du 2. Also du musst mindestens 5 Jahre Dienst geleistet haben auf Planstelle, um bei Antrag auf Entlassung, falls du den stellst, überhaupt Altersgeldanspruch zu haben. Bei allem drunter wirst du nachversichert. Und im Übrigen gilt das auch dafür, wenn du unter 5 Jahre im Dienst bist und drohst, dienstunfähig bzw. frühpensioniert zu werden. Der Dienstherr hat dann noch keine Pflicht, dich lebenslang durchzufüttern. Durchfüttern ist jetzt sehr böse, ne? Aber aus Sicht des Dienstherren wäre das sicherlich so. Wenn du unter 5 Jahren im Dienst dienstunfähig wirst und auch keine große Aussicht auf Genesung, sondern man würde dich in Frühpension versetzen, dann kann dich der Dienstherr entlassen. Also so ganz unkündbar bist du dann auch nicht, ne? Also du musst dann noch nicht frühpensioniert durchfinanziert werden, wenn du unterhalb dieser 5-Jahres-Grenze liegst. Erst dann kannst du frühpensioniert werden und auch dauerhaft in diesem Status gehalten werden. Ansonsten wirst du vorher krank entlassen und nachversichert. Das muss einem auch klar sein. Dazu kommen dann so kleine Tritte in den Hintern, wenn man kündigt, also nicht nur kleine, sondern große, was rechtliche Regelungen angeht oder vielmehr rechtliche Nichtregelungen. Wenn man zum Beispiel Mehrarbeit geleistet hat in Form eines Lebensarbeitszeitkontos, in Form von Vorgriffsstunden und man kündigt aber nun und hat noch was auf diesem Guthabenkonto, wird das ausbezahlt. Ist unterschiedlich und ich weiß aus sicherer Quelle, weil ich das täglich bei meinen Kundinnen und Kunden sehe, in Hessen wird das nicht ausbezahlt. Das heißt, man muss diese Stunden irgendwie versuchen, vorher abzufeiern und durch Deputat verrechnet zu bekommen. Das heißt, du brauchst einen gewissen zeitlichen Horizont, um die Stunden abfeiern zu können. Wenn du kurzfristiger kündigst, dann wird das Lebenszeitkonto halt nicht ausbezahlt und da geht es um viele 1.000 Euro in der Regel. Was passiert denn, wenn jemand in der Sabbatjahr-Ansparphase kündigt? Also da hat jemand sich für ein Sabbatjahr eingetragen, muss aber noch 3 Jahre unterrichten bis dahin. Jetzt hält er diese 3 Jahre nicht durch, sondern möchte vorher dem Schuldienst ein Ende setzen. Was passiert denn dann mit den angesparten Bezügen? Man hat ja faktisch mehr Arbeit für weniger Geld geleistet, weil das Geld in einen Anspartopf fließt, um dein Sabbatjahr zu finanzieren. Müsste man ja kriegen, ist doch vollkommen klar. Ist auch nicht in jedem Bundesland so. Auch hier wieder, ich kenne Fälle aus Hessen, da wird bei Kündigung in der Sabbatjahr-Ansparphase das angesparte Geld nicht ausbezahlt. Und das ist wirklich aus meiner Sicht ein rechtlicher Skandal. Ich bin kein Volljurist, aber ich weiß, wenn ich jetzt ein Arbeitgeber in der freien Wirtschaft bin und da sind jetzt Arbeitnehmer bei mir, die für ein Sabbatjahr ansparen, dann muss ich dieses angesparte Geld extra anlegen, sodass das nicht in einer Insolvenzmasse läge, falls ich bankrott gehe. Also dieses Geld, das müsste auf Gedeih und Verderb geschützt bleiben, damit das den Arbeitnehmern nicht verloren geht. Sollte ich vorher bankrott gehen. Aber manche Bundesländer, manche Dienstherren ziehen sich da offensichtlich aus der Affäre mit so einer Art von Nichtregelung im Kleingedruckten. Und wenn die Anfrage der Lehrkraft dann kommt, dann verweist man auf, ja, das ist so nicht geregelt, das ist so nicht vorgesehen. Das ist sowieso eine häufige Aussage. Das ist so nicht vorgesehen, denn das Beamtenrecht ist ja so konkret wie nötig, so breit wie möglich formuliert, so dass im Einzelfall Sachbearbeitende Einzelfallurteile fällen können. Als Nicht-Volljuristen wohlgemerkt. Ne? Also es besteht immer viel Schwammigkeit dafür, dass Einzelfälle geregelt werden können. Und die werden dann aber geregelt von Sachbearbeitern, die keine fundierten Rechtskenntnisse haben. Lass uns jetzt zur 5. und letzten Parallele kommen zum Faustschen Pakt. Und das ist die seelische Verwandlung, also psychologische Aspekte, die mit der Transformation zum Beamten, zur Beamtin einhergehen. Wie Faust sich wesensverändert im Stück, so verändert uns auch die Verbeamtung. Zum Beispiel durch das goldene Handschellensyndrom. Je länger man dabei ist, desto schwieriger wird der Ausstieg. Denn ja, man wähnt sich immer näher an der goldenen Pension, man wähnt sich immer chancenloser auf dem freien Markt. Man wird aber auch immer kränker, immer mutloser und hat ein immer geringeres Selbstbewusstsein und immer weniger Ressourcen, um den Ausstieg selbst zu schaffen. Außerdem wird man erpressbar durch die Angst vor Verlusten. Und das habe ich gerade schon geschildert. Wir werden in unserer Arbeit ständig konfrontiert oder es wird an uns herangetragen, vollkommen inakzeptables Verhalten im Beamtenapparat von Vorgesetzten bis hoch zu Schuldezernenten, die gaslighten, unter Druck setzen, bedrohen, Personen hochoffiziell heranzitieren ins Schulamt oder in welche Behörde auch immer, um sie dort zur Schnecke zu machen und zu pulverisieren, um ihnen zu drohen, dass Dinge nicht publik gemacht werden dürfen und so weiter. Warum wird solches Verhalten nicht bei der Dienstaufsicht moniert? Aus Angst, dass das ein Bumerang wird. Aus Angst, dass ich noch mehr Nachteile dadurch bekomme und meine Sicherheiten verliere. Also die Vorzüge des Beamtentums, die sicherlich da sind, die machen mich gleichzeitig unfassbar ängstlich, um diese Vorzüge zu bewahren. Und dadurch halten so viele Beamtinnen und Beamte die Füße still und nehmen Verhalten in Kauf, das absolut inakzeptabel ist, bis hin zu, ja, dienstaufsichtsrelevant. Aber man hat ja viel zu verlieren und verrät darüber sich selbst, seine Werte und seinen Selbstwert. Viele entwickeln eine Beamtenmentalität, in der sie Risiken in ihrem Leben möglichst vollständig eliminieren und sich ambivalenten Situationen auch gar nicht mehr stellen. Das heißt, sie leben eigentlich permanent in Angst. Sie leben in Angst, dass ihnen das genommen wird, was sie haben. Und was haben sie? Sie haben natürlich die formalen Vorzüge, nämlich das Geld und die Sicherung im Krankheitsfall. Und der Krankheitsfall ist ja auch sehr wahrscheinlich, weil das System sie ja kaputt macht. Also sie haben Sicherheit in dem System, was sie kaputt macht. Das ist ja auch ein Konzept, was sich mal lohnt zu hinterfragen, ob man dann in dem System eigentlich verbleiben sollte, weil man was fürchtet? Das Risiko, dann nicht finanziell abgesichert zu sein, wenn man dauerhaft erkrankt, weil man ja dauerhaft erkrankt in dem System. Okay, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es führt auch dazu, dass Verantwortung abgegeben wird. Verantwortung für die eigene Vorsorge. Denn es wird ja staatlich vorgesorgt. Man wiegt sich in der Sicherheit, dass ja für alles Vorsorge getroffen ist durch das öffentliche System. Wenn ich krank werde, arbeitslos werde ich ja nicht. Darum brauche ich auch keine Arbeitslosenversicherung, ich bin ja unkündbar. Das merkt man in dem Moment, wo man tatsächlich selbst kündigt, dass man als Beamter keinen Anspruch hat auf Arbeitslosengeld. Also auf Arbeitslosengeld 1 sowieso nicht. Auf Bürgergeld haben die allerwenigsten Anspruch, da Lehrkräfte in der Regel zu wohlhabend sind, um auf Bürgergeld Anspruch zu haben. Manchmal kommen ReferendarInnen nach Abbruch des Refs in die Situation, dass sie für eine gewisse Zeit Bürgergeld beziehen. Aber Arbeitslosengeld kann man vergessen als Beamter, der gekündigt hat. Man hat ja gar nicht in die Sozialversicherungen eingezahlt. Es bestand ja auch oft gar nicht die Notwendigkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Aber das führt auch zu einer gewissen Trägheit, sich um andere Dinge zu sorgen, nämlich um den strukturierten Aufbau einer privaten Altersvorsorge und von Kapital, das irgendeine Rendite von sich trägt. Das kann einem dann auf die Füße fallen, wenn man sich aus dem Lehrberuf löst oder wenn die böse Überraschung kommt, dass die Pension gar nicht so üppig ist wie erwartet. Wir halten fest, dieses goldene Handschellensyndrom, das fällt auch insbesondere Frauen und Müttern auf die Füße, weil dieser scheinbare Vorteil der Teilzeit sehr liberal ausgenutzt wird und dann zu geringen Pensionen führt. Und wenn man kündigen würde, dann zu vernichtend geringen Renten. Das hat man sich selbst eingebrockt, weil man sich auf etwas verlassen hat, was so eigentlich noch gar kein eingelöstes Versprechen war. Das ist die verzerrte Wahrnehmung der späteren Versorgung. Und bei Frauen kommt auch oft noch dazu, dass man sich damit nicht befassen möchte, sondern dass man das dem Partner überlässt. Oder bei jüngeren Frauen auch noch dem eigenen Vater und dadurch auch nicht die Verantwortung selbst claimt. Ich habe auch schon öfter darüber gesprochen, dass für viele junge Frauen die Verbeamtung eine Fortsetzung der Unmündigkeit aus dem Elternhaus ist. Also man hat alles abgetreten im Hotel Mama, Eltern haben das geregelt und vielleicht unterbewusst, um es so beizubehalten, hat man sich ins Beamtentum begeben, wo ja auch alles geregelt ist. Aber man ein enges Korsett hat. Ein enges Korsett gibt aber ja auch Halt und Orientierung, wenn man selber wenig Halt und Orientierung hat. Und das beobachte ich auch vielfach. So, jetzt habe ich 5 Parallelen genannt, aus meiner Sicht, die einem Faustschen Pakt alle Ehre machen. Das wäre zum Beispiel die eingeschränkte Selbstbestimmung, eingeschränkte örtliche Mobilität und Seelenbindung. Das wären dienstliche Zwänge, die an eine Knechtschaft, an ein Gehorsamsverhältnis erinnern. Dann haben wir als nächstes die Rechteabgabe, den Verlust der Stimme, der politischen Einflussnahme, zum Beispiel durch den Verzicht auf das Grundrecht des Streikens im Arbeitskampf, dann auch die Neutralitätspflicht in politischer Hinsicht, was jetzt viele auch nicht stoßen mag, weil es sie nicht unmittelbar betrifft, aber manchmal betrifft es einen, ohne dass man es möchte. Und das sehe ich vielfach bei unseren Kundinnen und Kunden aus den östlichen Bundesländern, die zum Ziel werden, weil sie sich demokratischen Grundwerten verpflichtet fühlen und von einer Gesellschaft als Stellvertreter attackiert werden, die das zum Feindbild erhoben hat und somit auch die Lehrkraft zum Feindbild erhoben hat. Dann gibt es finanzielle Trugschlüsse, dadurch, dass man die Dinge nicht in der Tiefe hinterfragt und sich somit in Sicherheit wähnt und später ein böses Erwachen hat, was finanziell tatsächlich in einigen Fällen doch nicht dabei rumkommt. Und es gibt psychologische Aspekte, also eine seelische Verwandlung, die man durch die Transition zum Beamten ebenfalls durchmacht. Und wenn man sie nicht selbst durchmacht, dann macht das Umfeld sie durch und man muss sich dazu verhalten. Der Ausweg in unserem Fall als Lehrkraft, der ist jedoch optimistischer als bei Faust, wo es ja dann wirklich in die absolute Tragödie abfällt, bis es zu einem wirklich kruden Ende kommt in Faust 2, aber das ist ein anderes Thema. Anders als Faust hat eine Lehrkraft eine Wahl. Eine Lehrkraft kann diesen Pakt bewusst prüfen, bevor sie unterschreibt. Das lege ich hier all den Lehramtsstudierenden ans Herz, die hier vielleicht zuhören, oder den ReferendarInnen, die hier vielleicht zuhören, sich doch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was könnte denn der Preis sein für all diese Sicherheit? Nur eine Sonnenseite hat das nicht. Und was können wir noch tun? Wir können unsere Handlungsmacht zurückgewinnen. Vieles hat man auch bereitwillig aus der Hand gegeben, obwohl man eigentlich die Verantwortung dafür tragen sollte und auch Gestaltungsräume hat, die man als solche gar nicht mehr sieht. Dementsprechend können wir im Unterschied zu Faust doch das Ruder zurückgewinnen. Grundlage dafür ist, dass man nicht angewiesen ist, ausschließlich auf diesen Pakt, dass man sich breiter aufstellt und dass der Pakt nur eine Option ist, die man freiwillig wählt, weil man andere Optionen erwogen hat, weil man heißt, was es in Gänze bedeutet, sich zu lösen oder auch was der Pakt für Nachteile hat. So kann man sich mündig machen und ist nicht mehr angewiesen auf ein Bündnis, das trotz den zweifelsohne bestehenden Vorteilen für viele Lehrkräfte auch eklatante, dramatische, zerstörerische Nachteile hat. Und sie halten es trotzdem aufrecht, denn die Vorteile, die sind schon sehr schmackhaft in diesem Pakt. Daraus kann man sich lösen, wenn man Alternativen für sich erkundet, die einen weniger angewiesen machen auf diese Bindung. Dementsprechend sei dir bewusst, die Verbeamtung ist kein Geschenk ohne Kleingedrucktes. Das ist ein Vertrag mit weitreichenden Konsequenzen. Das ist wie eine Ehe. Und bei einer Scheidung wollen die Dinge ja auch geregelt sein. Also wenn du noch davor stehst, dann triff diese Entscheidung bewusst und informiert. Wenn du dich dafür entscheidest, für die Verbeamtung, dann tu das vielleicht mit der Weitsicht, dir was beiseite zu legen von diesem Mehr an Netto. Denn das macht dich handlungsfähig. Reflexionsfragen für dich als Hörerin, die dich vielleicht weiterbringen können, sind: Was bedeutet berufliche Sicherheit wirklich für dich? Wie füllst du den Begriff Sicherheit? Wie viel Flexibilität brauchst du persönlich in deinem Leben? Was sind die Werte, nach denen du dein Handeln ausrichten möchtest? Welchen Preis bist du bereit für die Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit oder das, was der Dienstherr als Sicherheit betrachtet, zu zahlen? Und wenn du den Blick weiten möchtest für Alternativen, dich selber wieder ans Steuer setzen möchtest, anstelle dieses fremdbestimmten Paktes, dann kannst du das gerne auch mit uns tun, wenn du dich dabei begleiten lassen möchtest. Wenn du unsicher bist, ob die Verbeamtung für dich das Richtige ist oder du bereits verbeamtet bist und deine Optionen kennenlernen möchtest, dann lass uns gerne ins Gespräch kommen. Du weißt, es gibt bei uns immer die Möglichkeit eines kostenfreien Erstgesprächs. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Page isabelprobst.de. Da sprichst du mit jemandem aus meinem Team über deine aktuelle Situation und wenn wir dir helfen können, gehen wir mit dem Gespräch in eine zweite Runde und du erfährst mehr über unsere Arbeit. Wir tauschen uns aus darüber, was deine nächsten Schritte sein können und vielleicht arbeiten wir schon bald daran, dass du diesen Faustschen Pakt entmachtest. Vielleicht bleibst du ja in der Verbeamtung, aber mit einer anderen Haltung. Hoffentlich nicht so toxisch und angewiesen, wie Faust das ist, dessen Leben zerbricht in dieser Beziehung zum Teufel, sondern für dich kann das Ganze ja auch gut ausgehen. Ich wünsche dir an dieser Stelle eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.